Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Pilgerwege auf DRS 2. So heißt unsere Serie, die Sie hier und in der Sendung Sakralvokal bis Ostern begleitet. In Sakralvokal wandern wir musikalisch von Einsiedeln bis Santiago de Compostela. In unseren Wortbeiträgen berichten wir über neue Pilgerwege, wie den Diakonieweg in Württemberg oder den Jesus Trail in Israel. Und heute, zu Beginn der Serie, fragen wir, was die Jakobspilger früher dazu brachte, Haus und Hof zu verlassen, um die waghalsige Pilgerreise von der Schweiz aus bis nach Santiago anzutreten. Heidi Kronenberg hat beim Historiker Permin Meyer nachgefragt.
Im Mittelalter war Religion nicht ein Bestandteil des Lebens, den man vielleicht an diesem oder jenem Fest abgehakt hat, sondern Religion war jeden Tag wichtig, denn jeder Tag konnte der letzte sein. Pilgern war eindeutig mehr als eine Mode. Und es war auch nicht nur Selbstverwirklichung oder alternativer Tourismus, sondern Pilgern war auch für Christen so existenziell, wie es heute noch für Muslime ist. Die Pilgerfahrt nach Mekka.
Was den Muslimen heute Mekka ist, war den mittelalterlichen Pilgerchristen Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela in Nordspanien bis heute das Ziel der Jakobspilger. Pilgern war so bedeutungsvoll, dass man bereit war, alles aufs Spiel zu setzen. Wer im Mittelalter den Weg unter die Füße nahm, wusste nicht, ob er je heil zurückkehren würde. Unterwegs konnte man erkranken, gar sterben. Wer aufbrach, ordnete darum vorgängig Familien- und Besitzverhältnisse. Man überschrieb Haus und Hof den zurückgelassenen Ehefrauen oder Verwandten. Die Pilgerinnen und Pilger waren nicht wie heute auf gesicherten und ausgeschilderten Wanderwegen unterwegs, sondern auf äußerst gefährlichen Pfaden. Der Historiker Permin Meyer.
Im Urnerland oder im Wattland und im Auenstein rum wimmelte es schlicht von Räubern. Und es war nun wirklich gefährlich, unterwegs zu sein. Darum waren natürlich einige Pilger, vor allem wenn es Ritter waren, bewaffnet. Man konnte auch jederzeit verhaftet und in den Turm geworfen werden. So richtig gemütlich war die Pilgerei wohl nicht.
Pilgern war also eine ernste Sache. Mit einem leichtfüßigen »Ich bin dann mal weg« war es bei weitem nicht getan. Wer etwa als Jakobspilger nach Santiago de Compostela zum Grab des heiligen Jakobus aufbrechen wollte, brauchte dazu die Erlaubnis des Ortspfarrers. Das Outfit des Pilgers im Mittelalter war uniform. Pilgerhut und Pilgerstab, diese auch zur Abwehr wilder Tiere. Umgehängt die Kalebasse, die Trinkflasche und eine kleine lederne Tasche für das Allernötigste. Und natürlich der weite, ärmellose Mantel zum Schutz vor Wind und Wetter. Die Pellerine, die ja ihren Namen von lateinisch Peregrinus, der Pilger, hat.
Der wichtigste Pilgerort im Mittelalter für den Ausgang großer Pilgerreisen war die Mauritius-Rotunde im Unterbau des Domes von Konstanz. Dort haben wir eine Nachbildung des heiligen Grabes und eine Darstellung des heiligen Jakobus, und dort wurden der Pilgerstab gesegnet, die Kalebasse, also die Pilgerflasche, die Pellerine, der Pilgermantel, und von dort ließ man sich auf den Weg schicken.
Gelangte ein Jakobspilger ans Ziel, an das angebliche Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela, nahm er von dort als Beweisstück eine Muschel, die Jakobsmuschel, mit auf den Heimweg. Doch wer pilgerte denn überhaupt im Mittelalter? Der Historiker und Publizist Permin Meyer.
Wenn wir die Quellen anschauen, waren die frühesten Pilger relativ wohlhabend. Oft auch Ritter und Adelige, die manchmal sogar als Ehepaar unterwegs waren, also Mann und Frau. Aber es gab dann auch Pilger, die zum Beispiel eine Bußwallfahrt machten, und eine Pilgerfahrt konnte durchaus eine gebotene Strafe für ein Unrecht sein, also ein Akt der Genugtuung.
Pilgern als Bußfahrt reumütiger Sünder. Aber schon damals waren nicht alle mit ausschließlich edlen religiösen Motiven unterwegs. Pilgern konnte auch etwas Abenteuerliches oder Gewerbliches oder gar Unlauteres haben.
Pilgern war natürlich eine frühe Form des Tourismus. Man hat doch einiges erlebt und es gab schließlich Berufspilger, die pilgerten für andere, die keine Zeit hatten und die ließen sich dafür bezahlen. Das galt notabene auch für die Pilgerschaft nach Einsiedeln, die Pilgerschaft zu Kleinwallfahrtsorten. Es gab auch den Missbrauch der Pilgerschaft, dass jemand zum Beispiel eine Pilgerin anstellte, geh an diesen Wallfahrtsort und bete, dass mein Nachbar, mit dem ich verkracht bin, bald stirbt.
Pilgerfahrten mussten für vieles herhalten. Und sie schufen auch gesellschaftliche Freiräume, sogar für den mittelalterlichen Kriegsdienstverweigerer. Der Historiker und Pilgerexperte Pirmin Meyer.
Was ich sehr beeindruckend finde, ist, dass ein Pilger von der Festung Arburg eine Pilgerschaft deswegen gemacht hat, um nicht an der Schlacht bei Sempach teilnehmen zu müssen. Die Schlacht bei Sempach war ja immerhin eine Auseinandersetzung fast unter Brüdern. Nicht einfach Österreicher gegen Schweizer, sondern Aargauer gegen Luzerner. Und vielleicht die einzige Möglichkeit, nicht mitzumachen, war, sich mit einer Pilgerschaft aus dem Staub zu machen.
Der Historiker Pirmin Meyer im Beitrag von Heidi Kronenberg. Pirmin Meyer ist Autor des Buches Landschaft der Pilger – Geheimnisvolle Orte im Herzen der Schweiz. Erschienen ist das Buch im Comenius Verlag. Das war der Auftakt unserer Serie Pilgerwege auf DRS 2. Musikalisch geht es damit ab 10 Uhr weiter. In der Sendung Sakral Vokal hören wir mittelalterliche Pilgerlieder. Die erste Gesangsetappe führt durch die deutsch- und französischsprachige Musikliteratur jener Zeit, vorgestellt vom Ensemble Leones. Pilgerwege auf DRS 2. Welche Musik und welche Reportagen Sie bis Ostern noch erwarten, das können Sie auf unserer Internetseite nachschauen, drs2.ch. Die israelische Regierung hat in der vergangenen Woche den Juden, die in Tunesien leben, angeboten, zu günstigen Bedingungen nach Israel überzusiedeln. In Israel misstraut man einem guten Ausgang der Jasmin-Revolution und geht davon aus, dass in Tunesien wie in anderen arabischen Staaten am Ende Muslime regieren werden. Doch die Juden in diesen Ländern lehnen das israelische Angebot größtenteils ab. Unser ARD-Kollege Sebastian Engelbrecht berichtet aus Tel Aviv.
Nach dem Willen der israelischen Regierung sollten die 1500 Juden, die noch in Tunesien leben, so schnell wie möglich nach Israel auswandern. Seit dem Sturz von Präsident Ben Ali sieht die Regierung in Jerusalem die tunesischen Juden in Gefahr. Ariel DePorto von der halbstaatlichen Einwanderungsorganisation der Jewish Agency erklärt, warum Israel die dortigen Juden zur Einwanderung aufruft. Es ist eine Situation der Instabilität. Man weiß nicht, wer in Tunesien an die Macht kommen wird. Laut Umfragen könnte die muslimische Partei dort gewinnen. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Die Jewish Agency und das israelische Einwanderungsministerium haben ein spezielles Programm aufgelegt, um den tunesischen Juden die Entscheidung zu erleichtern. Jede Familie soll für die ersten beiden Jahre in Israel umgerechnet 6.600 Euro Starthilfe erhalten. Juden aus Tunesien, die in den kommenden Monaten einreisen, müssten zudem ein Jahr lang keine Miete zahlen. Einwanderungsministerin Sofa Landwehr bezeichnete das Projekt als eine nationale Mission. Das tunesische Außenministerium verurteilte das Vorhaben Israels als üblen Aufruf und Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes. Tatsächlich sind nach Informationen der israelischen Zeitung Haaretz seit dem politischen Umbruch erst 10 Juden aus Tunesien nach Israel eingewandert. Die britisch-jüdische Zeitung Jewish Telegraph berichtet, die jüdischen Minderheiten in Tunesien, Ägypten und im Jemen hätten die Offerte aus Israel mehrheitlich abgelehnt. Ariel DePorto von der Jewish Agency dementiert. Nein, so etwas gibt es nicht. Israel ist bereit, alle aufzunehmen, die kommen wollen. Die Vertreterin der zionistischen Einwanderungsorganisation gibt sich wortkarg. Über die Lage der Juden im Jemen, wo sich ebenfalls ein politischer Umbruch ereignet, will sie nicht sprechen. Der Staat Israel habe zu diesem Thema die Zensur verhängt. Für Frau De Porto sind die Einzelheiten der Einwanderungsmission Geheimnisse, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Wer dennoch spricht, ist Erez, Besitzer eines Imbisses in Tel Aviv, der Sohn einer jemenitisch-jüdischen Mutter. Er weiß, warum sich die israelischen Behörden ungern zu dem Thema äußern. Man spricht nicht darüber, denn man will keine Werbung machen, denke ich. Man will es nicht publik machen, damit die Juden dort nicht angegriffen werden. Man will keine Wellen schlagen, denn wir sind ja nicht gerade beliebt dort in den arabischen Ländern. Im Jemen leben heute noch 250 Juden, in Ägypten 70. Nach britischen Informationen ziehen auch sie es vor, nicht nach Israel überzusiedeln. Warum fällt es so schwer, die wenigen in diesen Ländern gebliebenen Juden nach Israel zu holen? Erez kann sich die Zurückhaltung erklären. Es geht ihnen nicht gut hier. Auch die Jemeniten, die vor 2 oder 3 Jahren eingewandert sind, sind sehr enttäuscht. Sie dachten, sie kämen ins heilige Land. Sie stellten sich vor, es sei ein Land, wo alle religiös sind und alle Frauen Kopftücher tragen, wo alles entspannt ist und der Sabbat eingehalten wird. Und plötzlich sehen sie all die säkularen Menschen und können es gar nicht fassen. Die in den arabischen Ländern gebliebenen jüdischen Minderheiten sind zum größten Teil sehr konservativ oder orthodox eingestellt und scheuen das moderne Israel mit seinen europäischen Sitten.
Sebastian Engelbrecht aus Tel Aviv. Neben der Diskussion über die Situation in Libyen und anderen arabischen Staaten hat vor allem die Debatte über Japan und die Zukunft der Atomkraftwerke die Themen der letzten Woche gesetzt. Mit dem Thema Atomkraft beginnen jetzt auch die Meldungen von Hans-Jörg Schulz.
Atomkraft ist Teufelszeug. Diese Vernichtung von Leben ist schleichend und anonym. Für die Folgen kann später niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Das bei Atomkraftwerken einkalkulierte Restrisiko bedeutet im Klartext die Möglichkeit, unabsehbaren Leidens in Kauf zu nehmen. Nein, diese Analyse stammt nicht von den Schweizer Kirchen aus der letzten Woche. Sie wurde 1979 verfasst von den beiden Berner Pfarrern Kurt Marti und Jakob Schädelin für ein Atomdenkwort. Die aktuelle Ausgabe des Berner Pfarrblatts druckt sie noch einmal nach. Aktuell sehr deutliche Worte fand der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der betonte, dass man die Atomkraft durchaus als Teufelszeug bezeichnen dürfe. Die Nutzung der Atomkraft auf Dauer überschreite eine Grenze, die der Mensch nicht überschreiten dürfe, machte der Kardinal klar. Bischof Wanda lässt sich nicht auswechseln wie einen Handschuh. Der umstrittene Kurerbischof Huanda bleibt auf Wunsch des Papstes im Amt. Die Rücktrittsforderungen im Bistum in den letzten Wochen hätten ihn zwar nicht kalt gelassen, sagte Huanda am Freitagabend in einem Interview mit dem Regionaljournal von Schweizer Radio DRS. Man habe ihm in Rom aber klar gemacht, dass sich über den Rücktritt eines Bischofs nicht diskutieren lasse und man einen Bischof nicht auswechseln könne wie einen Handschuh.
Rom hat mich vor allem bittet, dass ich, auch wenn es jetzt nicht einfach ist im Bistum, dass ich den Weg weitergehe, weil es eine Kontinuität braucht. Ein Bischof ist da der Garant auch von der Einheit und von der Kontinuität. Und darum hat man mich sehr bitten, dass ich den Weg weitergehe.
Bischof Huanda sagte weiter, dass der Heilige Vater, den Huanda in Rom nicht getroffen hat, sich von ihm wünsche, dass er den Weg der Einheit weitergehe, auch wenn man im Vatikan sehr gut informiert sei über die schwierige Situation im Bistum Chur, sagte Huanda.
Also Rom weiß, dass natürlich der Riss im Bistum und zum Teil auch in der Schweiz groß ist, aber schon seit Jahren. Man kennt die Situation in der Schweiz, dass sie weltkirchlich gesehen keine sehr erfreuliche Situation ist. Also von daher ist das für Rom nicht etwas Neues, sondern eine Bestätigung von einer Situation, die eigentlich schon lange besteht.
Ehemaliger CVP-Präsident plädiert für Verzicht auf das C. Markus Arnold, der langjährige Präsident der Zürcher CVP, ist nach der Wahlniederlage seiner Partei im Kanton Zürich von seinem Parteiamt zurückgetreten. Der Theologe und Ethikdozent in Luzern setzte sich in einem Artikel im Tagesanzeiger am Mittwoch zugleich dafür ein, auf das religiöse Kürzel im Parteinamen zu verzichten. Im Kanton Zürich komme das C nicht mehr gut an, schrieb Arnold. Die CVP sei eine Partei, die liberal und sozial sein solle und das auch in ihrem Parteinamen zum Ausdruck bringen müsse. Jürgen Moltmann wurde 85. Der Autor des Standardwerkes Theologie der Hoffnung, Jürgen Moltmann, feierte am Freitag seinen 85. Geburtstag. Der in Tübingen lebende Theologieprofessor setzte sich in diesem Buch in den 1960er Jahren intensiv mit dem jüdischen Philosophen Ernst Bloch auseinander und beschrieb die christliche Hoffnung als eine Kraft im Diesseits, um das Leben neu anzufangen. In weiteren Büchern wie »Der gekreuzigte Gott« entfaltete Moltmann eine Theologie nach Auschwitz und fragte nach der Bedeutung des Todes Christi für die Gegenwart. Jürgen Moltmann ist mit der feministischen Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel verheiratet. Schlechtes Prestige für den Pfarrberuf. Ärzte genießen bei den Deutschen das höchste Ansehen. Wie eine Umfrage des Instituts Allensbach ergab, stehen die Ärzte mit 82% auf Platz 1 der Berufsprestigeskala. Auf den weiteren Plätzen folgen Krankenschwestern, Lehrer und Handwerker. Geistliche, die bei solchen Umfragen früher immer ganz oben standen, haben nur noch bei 28% der Deutschen ein gutes Ansehen. Noch weniger Achtung als den Kirchenvertretern wird freilich den Politikern, den Bankern und ganz am Schluss den Fernsehmoderatoren entgegengebracht.
Hans-Jörg Schulz mit den Meldungen. Soweit unser Magazin Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.